Soja, Erbse, Ackerbohne. Heute geht es um eure Fragen zum Thema Leguminose. Also bleibt dran und holt euch die aktuellen Updates zum Anbau und der Vermarktung in 2023.
Agravis, der Podcast. Gemeinsam stark.
Mein Name ist Friedrich Holz und ich freue mich, dass wir heute im Podcast zwei Experten begrüßen können. Zum ersten Mal haben wir heute auch die Chance, direkt eure Fragen von Instagram, von unseren Facebook-Seiten und euren E-Mails zu beantworten und machen so eine Art Question-Answer-Folge daraus. Und da können wir eigentlich auch gleich zu den Experten kommen, die heute eure Fragen beantworten. Ich freue mich sehr, heute Herrn Jochen Quante hier zu haben von der Agravis Pflanzenbau Vertriebsberatung und Herrn Frank Deckert als unseren bekannten Marktexperten. Jochen, fang doch gerne mal an, ein, zwei Worte zu dir. Was machst du beruflich und warum eigentlich Leguminosen?
Ich arbeite bei der Agravis in der Pflanzenbau Vertriebsberatung und kümmere mich da verstärkt um die Themen Mais und Körnerleguminosen. Deswegen heute auch in der Runde hier.
Frank, ganz anderer Bereich, Marktexperte habe ich dich betitelt. Gerne auch ein, zwei Worte von dir. Was machst du beruflich?
Ja, witzigerweise deckt sich das so ein bisschen mit dem, was Jochen macht. Mais und Körnerleguminosen. Also ich habe da jetzt auch den ganzen Bauchladen mit den Körnerleguminosen. Hauptbereich ist aber, sich darum zu kümmern, wie wir dann Mais Richtung unsere Kraftfutterwerke bekommen. Und ansonsten bin ich bei uns noch verantwortlich für den Bio-Bereich. Und ja, da muss ich auch sagen, da kommt ja auch relativ viel mit Leguminosen. Da hat es ja auch generell noch einen höheren Stellenwert als im konventionellen Bereich.
Also dort auch drei Kernsegmente, von denen ja zwei heute perfekt passen. Aber ich freue mich, wenn du vielleicht auch gleich mal ein paar Vergleiche hast, auch zum Maisgebiet. Da können wir uns schon mal drauf freuen. Ich würde aber anfangen wollen mit Jochen mit den ersten ein, zwei Fragen. Daher schon mal wieder zurück zu dir. Stell unseren Zuhörern einmal vor, was sind so die Kernpunkte im Leguminosenanbau? Wann gehört die Leguminose in den Boden? Müssen wir eine gewisse Bodenbearbeitung machen? Gehört Walzen dazu? Und.
Wichtig für die Körnerleguminosen an sich ist ein sehr ordentliches und gewissenhaftes Saatbett. Ein luftiges Saatbett, dass eben auch Luft zu den Knöllchenbakterien kommt, denn wir wollen, dass die Stickstoff fixieren und einsammeln. Das können sie natürlich nur, wenn da auch Luft hinkommt. Sprich, Schadverdichtungen, nasse Schmierereien sind eigentlich tabu. Also das ist wichtig, dass man das gewissenhaft angeht. Saattermine ist tatsächlich theoretisch jetzt. Es beginnt im Jahr mit der Ackerbohne, irgendwo, ich sag mal, ab Mitte Februar bis jetzt vielleicht Mitte, Ende März. Die Erbse folgt dann so ab Mitte März. Lupine ein bisschen später und Soja eigentlich, würde ich sagen, ist eher ein Thema für den Mai. Aber wie eben gesagt, Qualität geht vor Termin. Also ich denke, im Moment Stand heute werden die wenigsten losfahren können, aber das ist jetzt so der Zeitpunkt für eine Aussaat.
Ja, du sprichst es schon an, Qualität vor Termin. Wir hatten ja jetzt auch nochmal vielerorts doch zahlreiche Niederschläge. Hilft es dann da nochmal eine Bodenbearbeitung zu machen vor der Aussaat? Ich denke da sowas an eine Art Feingrubber oder nochmal ein Durchmischen des Bodens. Oder sagst du jetzt ruhig ins vorbereitete Saatbett hinein und dann zum Beispiel eine Art Walzvorgang im Nachgang nochmal nachlegen?
Ja, das sind sicher Punkte, die man dann individuell auf dem Acker entscheiden muss, je nach Boden und je nach Bearbeitung, die da im Vorfeld schon gelaufen ist. Also jetzt in so ein zugeplattertes Saatbett, das ist sicherlich nicht so sinnig. Da wird man jetzt erstmal sehen müssen, dass es ordentlich ablüftet. Aber dann würde ich auch nur flach arbeiten, um dann nicht zu tief jetzt wieder im nassen Boden rumzukratzen. Walzen in der Theorie immer schön, um da Boden- und Wasseranschluss zu finden. Aber wie gesagt, hatte eben gesagt, luftiges Saatbett. Da der Schuss kann auch nach hinten losgehen, da kann man sich viel wieder mit zerstören. Da wäre ich sehr vorsichtig mit.
Also wirklich regional vor Ort gucken und lieber nochmal genau prüfen. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, schon bei der Aussaat, du hast gesagt, die Termine sind jetzt auch schon ran, auch schon mal eine Startdüngung oder vielleicht auch Nährstoffe mit hinzuzugeben. Wie sind da deine Erfahrungen? Eine Frage zielt auch dort genau darauf an, die wir heute online bekommen haben, wie viel Gülle man denn auch als Startgabe dort nutzen könnte, um mal ein bisschen ins Detail dann auch zu kommen.
Die Eigenart der Leguminosen ist ja eben, dass sie Stickstoff fixieren und sich selber mit Stickstoff versorgen. Insofern ist eine Stickstoffdüngung nicht nötig. Im Gegenteil ist sogar kontraproduktiv, weil sie am Ende die Knöllchenbakterien an ihrer Arbeit hindern. Insofern ist Gülle an sich für reine Leguminosen eigentlich nicht das Richtige, sollte da unterbleiben. Ich denke, die Frage zielte mehr ab auf ein Leguminosengrasgemenge, Kleegras oder Luzernegras. Und da empfehlen wir eigentlich immer so die halbe Güllemenge, die man sonst auf reine Grasbestände fahren würde. Also irgendwo bis, ich sag mal, dicken Daumen bis 50 Kilo N. Mehr würde ich da nicht empfehlen. Was die anderen Nährstoffe angeht, die darf man natürlich nicht vernachlässigen, denn auch da will eine Leguminose ordentlich versorgt werden. Sprich Phosphor, Kali, aber auch Magnesium, Schwefel, die sollte man gerne auch ausreichend geben. Und dann empfehlen wir immer später als eine Blattdüngergabe nochmal ein Molybdän zu spritzen, weil eben Molybdän der Nährstoff ist, der bei der Stickstofffixierung unterstützt.
Dann ja, ich sag mal, später mit der Flüssigabwendung, mit der Pflanzenschutzspritze dort ausbringen.
Genau.
Ja. Eine konkrete Frage, du hattest schon Gräsergemische oder auch Luzerne angesprochen. Eine Frage kam hinein und da wurde angesprochen, wie wir dort die Jugendentwicklung von Luzerne auch verbessern können. Ich glaube, jeder, der schon mal welche angebaut hat, hat immer in den ersten 2, 3, 4 Wochen das Phänomen, dass er nicht genau weiß, okay, wird das jetzt was oder wird das nichts? Gibt es da einen Tipp, um quasi diese Jugend, diese Startentwicklung zu fördern?
Ja, genau. Das ist tatsächlich eine gute Frage, denn das ist leider eine Eigenart, die den Leguminosen innewohnt, dass sie von Natur aus eher träge sind in der Jugendentwicklung und natürlich auch die Luzerne. Insofern, ich meine, das ist immer ein ganz schlauer Tipp, vielleicht nicht so die nasskalten Standorte aussuchen, aber da ist ja auch nicht jeder flexibel in der Standortwahl. Aber eben auf jeden Fall vermeiden, dass man irgendwelche Schadverdichtungen hat. Dann ist bei insbesondere Luzerne wichtig ein relativ hoher pH-Wert, irgendwo 6, 6,5 besser. Da sollte der liegen. Also da muss man sehen, dass man da mit Kalk auch gut unterwegs ist. Dann natürlich die anderen Grunddünger, die ich eben genannt habe, Phosphor, Kali, Magnesium, Schwefel. Und es macht Sinn, die Luzerne auch zu impfen mit Rhizobien. Grundsätzlich sind die Rhizobien, die die Luzerne besiedeln, zwar irgendwo da in unseren heimischen Böden. Wenn man aber Jugendentwicklung fördern muss, wäre das ein Hebel, an dem man nochmal ansetzen kann.
Dort also auch beim Saatgut schon drauf achten, dass man da wirklich ein Qualitätsprodukt nimmt, um, ich sag mal, ab Start auch dabei zu sein. Jetzt haben wir natürlich unsere Leguminose erstmal in den Boden gebracht. Wir haben, ich sag mal, für eine gute Jugendentwicklung gesorgt. Jetzt haben wir ja im Aufwuchs auch bei unseren Kulturpflanzen immer mal das Problem mit Insekten, mit Pflanzenproblemen, dass wir sagen, wir haben Krankheiten, Blattkrankheiten, Stängelkrankheiten. Eine Frage kam dazu, worauf im Anbau genau zu achten ist. Explizit wurde nach Pflanzenerkrankungen gefragt, unter anderem Rost im Sojabereich. Da gerne auch einmal vom Allgemeinen dann auch zum Rost im Soja kommen.
Ja, gerne. Also Pflanzenerkrankungen gibt es natürlich in den Körnerleguminosen auch. Generell Roste, Brennflecken ist ein Thema, insbesondere in Lupinen, aber auch in Erbse und Bohne. Eine bekannte Krankheit in Bohne sind sicherlich die sogenannten Schokoladenflecken. Das ist letztlich ein Botrytis-Pilz. Das sind aber Krankheiten, die wir mit Fungiziden kontrolliert kriegen. Das wären Wirkstoffe wie ein Tebuconazol oder ein Azoxystrobin, die da auch zugelassen sind und die auch gerne in Kombi eingesetzt. Damit kriegen wir es kontrolliert. Vielleicht speziell zum Rost in Soja. Gefürchtete Krankheit, verbreitet sich weltweit relativ schnell, ist aber in Deutschland noch nicht angekommen. Also meines Wissens nach haben wir da noch nicht mehr zu tun. Will aber nicht ausschließen, dass das natürlich irgendwann auch zu uns rüberschwappt. Ne?
Würde mich natürlich interessieren für alle, die gerade auch zuhören, wenn da jemand schon irgendwo Rost auf dem eigenen Soja mitbekommen hat oder auch bonitieren konnte, ja, dann schreibt uns da auch gerne mal als Antwort, ob das dann vielleicht auch schon irgendwo zu sehen ist. Zweiter Fakt spielt ja so ein bisschen auch auf Insektenschäden an. Ich glaube, Frank, da können wir schon dich jetzt als Marktexperten auch reinholen. Um handlungsfähige Ware zu haben, müssen wir gewisse Schwellen haben, auch was Lochfraß angeht dort. Wie ist denn da deine Einschätzung? Ist das leicht handelbar? Ist das überhaupt ein Problem aus deiner Sicht? Und falls es ein Problem ist, Jochen, dann gerne mit einer Lösung von dir.
Ja, der Margenbringer in letzter Zeit bei der Ackerbohne, gerade dort ist ja das Problem vorhanden, war eigentlich der Export. Das war die letzten Jahre der Fall. Jetzt die aktuelle Ernte, wo dann Rapsrot halt generell ziemlich durch die Decke gegangen ist, und wo man dann Ackerbohnen auch ganz gut im eigenen Futter versenken konnte. Da war es jetzt nicht so ein Thema, weil im Futter der Lochfraß nicht ein so großes Thema ist, aber im Export ist ein Thema. Und ja, da ist eigentlich die Maßgabe oder die Spezifikation, dass maximal 10% Lochfraß in den Bohnen drin sein darf. Und das wird oft ein Problem für die Landwirte.
Ja, Jochen, da dann mal deinerseits, wo kommt denn dieser Lochfraß genau her? Welche Käfer sind dafür zuständig und was würdest du empfehlen, können wir dagegen tun?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu lösen. Also wer es ist, das ist relativ klar. Das ist der sogenannte Ackerbohnenkäfer, der eben die Bestände befliegt, seine Eier legt und die daraus schlüpfenden Larven bohren sich in die Bohne ein, entwickeln sich da zum erwachsenen Käfer und fliegen wieder raus. Und damit sie raus können, müssen sie natürlich das Loch bohren. Das bohren sie dann quasi von innen nach außen und so wie das Loch drin ist, fliegen die raus. Und das erklärt eigentlich schon ein Stück weit, dass die relativ schwierig zu bekämpfen sind, da die Käfer zum Zeitpunkt der Blüte relativ lange fliegen und da schwer zu treffen sind mit Insektiziden. Die Bohne ist dann in der Regel auch schon relativ lang. Da tut man sich vielleicht auch schwer, durch eine blühende Bohne mit der Spritze zu fahren. Also da in dem Moment sind sie schwer zu kriegen. Und in dem Moment, wo die Larve sich in die Bohne reingebohrt hat, kriegen wir sie natürlich sowieso nicht mehr. Denn wie wollen wir die da treffen, ne? Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, die chemisch zu kriegen. Andere Möglichkeit sind längere Anbaupausen. Aber auch da würde ich jetzt nicht allzu viel Hoffnung reinsetzen, dass wir damit das Problem auf Null gefahren kriegen.
Oder also dann tatsächlich die Standorte genau bonitieren, wo die Lochfraßproblematik aufgetreten ist und dann, ich sag mal, lange Anbaupause, was heißt das für dich, über 5, 6, 7 Jahre eine Anbaupause einzulegen, um da vielleicht ein bisschen Herr zu werden, oder?
Ja, das ist der Punkt. Also im Grunde wollen wir ja in einer ordentlichen Fruchtfolge sowieso eine Anbaupause bei Körnerleguminosen von, ich sag mal, 6, mindestens 6, eher 7 Jahren sowieso haben, um eben dem Problem der sogenannten Leguminosenmüdigkeit vorzubeugen. Wenn wir irgendwo in einer Gemarkung unterwegs sind, wo auch die Nachbarn viel Ackerbohne anbauen, hilft das natürlich wenig, denn der Käfer kann fliegen, der ist mobil. Also ich glaube, 7 Jahre sind da schon eher knapp, ne?
7 Jahre schon knapp, das nehmen wir als Antwort gleich mal mit. Die Frage, die sich jetzt natürlich auch vielen Zuhörern gerade stellt, wie kommt es dazu, dass wir jetzt auch als Agravis einen Podcast überhaupt über Leguminosen machen? Unsere Kernkulturen, die hauptsächlich gehandelt werden, ich sag mal im Bereich Weizen, Raps, Gerste oder auch Roggengebieten, auch in den Ostgebieten, da ist ja die Leguminose eigentlich eine kleine Kultur. Warum macht es denn trotzdem Sinn, sich mit der Leguminose genauer zu befassen? Welchen Wert hat die Leguminose aus eurer Sicht? Und wie macht es ackerbaulich vielleicht mit dir angefangen, Jochen, auch wirklich Sinn, die einzubauen?
Ja, gerne. Also pflanzenbauliche Gründe für die Leguminose gibt es eigentlich viele. Der erste ist natürlich, dass sie Stickstoff selber sammelt, Stickstoff ins System bringt. Wenn man es gut hinkriegt, sogar auch bilanzfrei ins System bringt oder mehr ins System bringt, als wir in der Düngebedarfsermittlung in den Tabellen ansetzen müssen. Da sind wir aber schon in der Düngeverordnung. Also um mal pflanzenbaulich zu bleiben, neben Stickstoff haben sie auch ein gutes Aneignungsvermögen, was andere Nährstoffe angeht, insbesondere Phosphor. Sie machen eine schöne Wurzel, durchwurzeln den Boden tief, hinterlassen eine gute Bodengare. Phytosanitäre Gründe kann man anführen, weil wir natürlich gewisse Krankheitszyklen in engen Getreidefruchtfolgen beispielsweise unterbrechen können. Wir haben dadurch, dass es in den meisten Fällen, wir ja über Sommerungen reden, haben wir auch noch mal vielleicht einen kleinen Herbizidbaustein, da andere Wirkstoffe ins Spiel zu bringen, in der Ungras, insbesondere in der Ungrasbekämpfung. Also insgesamt eigentlich einen sehr wertvollen Vorfruchtwert, in dem das ja alles mündet, die eben genannten Dinge. Da gibt es natürlich neben pflanzenbaulichen inzwischen auch politische Gründe. Leguminosen sind politisch gewollt. Man will Biodiversität, man will weite Fruchtfolgen, man will insbesondere heimisches Eiweiß. Deswegen wird es auch gefördert, der Leguminosenanbau. Es gibt eine Bundeseiweißstrategie seit etlichen Jahren, da geht auch viel Geld rein.
Ich wollte gerade sagen, da kann ich ja gleich mal einhaken. Du sprichst schon von Förderprojekten. Mal auf einen Bundesland vielleicht runtergebrochen, was kennst du da? Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele? anhand derer vielleicht die Zuhörer auch dann nachgucken können, was für ihr Bundesland zutrifft, worauf sie sich bewerben können?
Ja, genau, du sprichst es an. Förderung ist auch in Teilen auch länderspezifisch. Also mit der neuen GAP kriegen wir über die sogenannten Eco-Schemes bundesweit eine Förderung für, ich sag mal, eine fünffeldrige Fruchtfolge mit einem mindestens 10%igen Leguminosenanteil von 45 Euro je Hektar. Das gilt bundesweit. Und in einigen Bundesländern, zum Beispiel NRW, für dieses Land spreche ich jetzt mal, kann man das noch aufstocken über Agrarumweltmaßnahme und kann eben da nochmal 55 Euro draufsatteln. Und damit wird sie natürlich ein Stück anbauwürdiger, ne? Aber Agrarumweltmaßnahmen sind länderspezifisch, das gilt nicht für alle.
Da dann auf jeden Fall einmal auf den Partner vor Ort zurückgreifen. Ich glaube, da steckt dann jeder vor Ort auch am besten in der Materie drin. Wir sprechen dann natürlich auch immer über eine gewisse Art Anbauwürdigkeit. Macht es denn für den Landwirt monetär gesehen Sinn, eine Ackerbohne, eine Erbse ins Feld zu stellen? Ich würde das gerne mal die Frage anders stellen. Ich glaube, gegen einen Weizen auf einem Top-Börde-Standort mit genügend Wasser ist eine Erbse immer schwer zu rechnen. Aber in dem Moment, wo wir ja diverser werden wollen, wo wir mehr Kulturen ins Feld stellen wollen, ist sie natürlich eine super Alternative. Was sind denn so die Hauptpartner im Anbau, wo man sagt, mit wem müsste man die Erbse denn vergleichen? Ich würde zum Beispiel dort mal den Mais ins Spiel werfen, Leguminosen an sich ja, oder vielleicht auch mal, ich sag mal, weg von den klassischen Getreidekulturen, eine Art Hafer zum Beispiel auch.
Also Friedrich, du hast natürlich recht, mit einem stattlichen Raps oder einem Weizen werden die so schnell nicht mithalten können. Man muss fairerweise eigentlich die Fruchtfolge rechnen. Ich hätte jetzt gesagt, mit einer Gerste können sie schneller schon mal mithalten, mit einem Hafer auch. Beim Mais muss man natürlich differenzieren. Körnermais ist das eine, Silomais liegt ja auch immer dran, wie vor Ort und regional da die Vermarktungsmöglichkeiten und die Preise sind. Ich denke, in direkter Konkurrenz zum Mais wird es auch schwierig, aber Gerste, Hafer, da würde ich sagen, sind wir gar nicht so weit weg im Deckungsbeitrag. Liegt immer auch tatsächlich am, das haben wir im letzten Jahr ja gesehen, auch am Düngerpreis, ne? Ich hatte eben gesagt, gutes Nährstoffaneignungsvermögen. Und wenn wir dann mit hohen Düngerpreisen kalkulieren müssen, nähert sich das schon mal eher an. Natürlich in Abhängigkeit von den Marktpreisen für die Ernte nachher. Aber auch das ist natürlich ein Hebel.
Herr Frank, wir hören es schon viel über Deckungsbeiträge, Marktpreise am Markt. Wenn wir jetzt vielleicht mal bei der Ackerbohne, Sojabohne und der Erbse bleiben wollen, wie siehst du dort die Anbauwürdigkeit? Wo siehst du auch ein aktuelles Preisniveau dort?
Also wenn ich da jetzt mal auf die neue Ernte schaue, dann ist da schon von der ganzen Vermarktung her, machen wir mal eher die, ich sag mal, Topseller, also die Produkte, die auch bei uns eher im Anbau sind. Da ist ja die Erbse mit der höchsten Anbaufläche jetzt in unserer Region und auch in Deutschland. Die Erbse kriegt man relativ gut vermarktet. Das ist zum einen, dass es stärkere Fabriken gibt, die Stärke von der Erbse dann sehr gerne haben wollen. Natürlich dann auch die Proteine dann Richtung Veggie-Produkte verkaufen. Wir haben im Geflügelbereich eine ganz gute Verwertung, weil du ansonsten im Geflügelbereich, wenn es dann Richtung Non-GMO geht, dann nur Non-GMO-Soja einsetzen kannst. Und das ist ja auch mit sehr hohen Aufgeldern versehen. Also da ist es relativ einfach, eine Erbse zu vermarkten. Bei der Ackerbohne ist dann schon ein bisschen komplizierter. Wir haben dann immer wieder die Fenster, wo Export ganz gut funktioniert. Das ist dann zum einen Richtung Italien, die relativ viele Bohnen nehmen. Und das andere ist, dass es dann Richtung Hamburg geht und in Hamburg dann Richtung Ägypten oder Nordafrika vermarktet wird. Das kann dann manchmal auch ein bisschen schwierig sein und dass man auch mal in einem Loch ist, je nachdem, weil man dann über den Weltmarkt redet, wo dann vielleicht auch anderweitig Bohnen herkommen können.
Vielleicht mal gleich, wenn wir darüber sprechen, wenn es so ein bisschen zeitabhängig ist. Wie ist denn der Stand jetzt? Wir stellen uns
vor,
wenn wir 100 Tonnen anbieten, hättest du dort Vermarktungsmöglichkeiten oder aktuell schwierig?
Ich hätte da Vermarktungsmöglichkeiten, dann wäre ich bei der Erbse irgendwo bei 360 geliefert Richtung Südoldenburg und bei der Ackerbohne würde ich das aktuell eher Richtung 330 Euro bewerten. Also da ist ein klarer Vorteil für die Erbse, die wir da sehen. Weil aktuell auch dann der der Export Richtung Italien so ein bisschen zurückgegangen ist. Und im Futter muss man ganz klar sagen, rechnet sich eine Ackerbohne derzeit nicht so gut. Man kann die Ackerbohne sowieso nur im Rinderbereich eigentlich bestens einsetzen. Dann muss sie dann gegen einen Rapskuchen letztendlich antreten. Und der ist in letzter Zeit zwar auch noch relativ teuer gewesen, kommt jetzt aber wieder runter. Und gerade für die neue Ernte, und letztendlich ist das ja auch der Blickwinkel, den wir jetzt hier betrachten, in der neuen Ernte kostet so einen, dann muss halt die Ackerbohne irgendwo zwischen Weizen und Rapsschrot liegen. Und dann sind wir eigentlich eher so bei 290 Euro für die neue Ernte. Wenn ich das mir so zu Gemüte führe, dann macht das dann nicht ganz so viel Spaß im Vergleich zu den Zahlen, wenn dann der Export um die Ecke kommt.
Das glaube ich. Eine Frage, wir haben sie so ein bisschen schon mit behandelt, ist wirklich, welche Kultur am meisten in Deutschland gehandelt wird. Die Frage mit dem größten Anbau hatten wir ja schon erledigt. Frank, wie ist dann die Handelsmenge? Ist dann wirklich Anbau auch 1:1 Handelsmenge oder geht dort wirklich viel noch in eine eigene Vermarktung, ich sag mal im Bereich Tierfutter?
Ja, im Endeffekt kann ich das vielleicht noch ein bisschen anders beantworten. Bei der Erbse ist es auch so, dass wir was importieren, während wir bei der Ackerbohne exportieren. Das heißt, wenn es um die Vermarktung oder den erstmal den internen Verbrauch geht, dann hat die Erbse da den höheren Stellenwert. Da importieren wir das auch, gut, weil halt auch in diesem Jahr diese Non-GMO-Soja extrem teuer gewesen ist. Da haben wir also relativ gute Absatzwege. Das ist dann wiederum halt auch das Thema zur Sojabohne, wo man dann immer mal ein paar Probleme hat. Bei der Sojabohne muss man jemanden finden, der toasten kann, weil ungetoastet ist das relativ schwer zu vermarkten, zu verarbeiten. Daher hat man da eigentlich die großen Probleme. Man kann das nicht einfach dann den Rindern in den Trog schmeißen und sich darüber freuen, wenn die das auffuttern. Dann kommt einfach zu wenig von den Nährstoffen an.
Ja, jetzt haben wir ja in deiner Betrachtung schon über Tierfuttervermarktung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir auch Export-Importwesen dort betrachten müssen. Was ich aber viel interessanter fand in den Zwischensätzen, hast du schon einige, ich sag mal, etwas modernere, neuere Vertriebswege genannt. Du hast über Protein gesprochen und über die Stärkeverwertung, Veggie-Food-Herstellung. Kannst du das noch einmal erläutern, bitte? Wo geht dann da die Erbse hin?
Bei Veggie-Food, es ist echt ein spannendes Thema und das hat sich jetzt wieder so ein bisschen rausgerechnet aus Deutschland aufgrund der hohen Energiekosten. Aber generell sieht man das ja doch in den ganzen Supermärkten, dass überall mehr Regale dann auch mit diesen Produkten gefüllt werden. Bei Veggie-Produkten geht es im Endeffekt darum, dass wir einen Proteinträger brauchen, der nicht aus dem Fleisch kommt. Und klar, die Leguminosen sind alle proteinreich. Die meisten Veggie-Produkte sind entweder auf Weizenbasis, weil Weizen natürlich auch über die Stärkeproduktion relativ gut vorhanden ist und ist dann Erbse. Warum? Weil das beides sehr neutrale Proteine sind. Also du kannst da relativ gut würzen und du hast einen relativ geringen Eigengeschmack. Das ist dann wiederum das Problem bei der Ackerbohne. Die Ackerbohne hat ja durch die Tannine, durch die Bitterstoffe zum einen in der Verfütterung die Probleme, dass Schweine das nicht so gern futtern und auch im Rinderbereich, im Geflügelbereich kann man die Ackerbohne nicht einsetzen. Und bei den Veggie-Produkten muss man erstmal diese Bitterstoffe rausbekommen. Aber ich habe da jetzt auch schon ein paar Produkte gesehen, wo die Ackerbohne aktiv draufsteht. Das sind so die großen Herausforderungen. Es gab da jetzt einige Projekte in Deutschland, wo man zum Beispiel in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern dann eine Anlage für 60.000 Tonnen Erbsen dahinstellen wollte. Das wäre so die ganze Mecklenburger Erbsenproduktion gewesen. Da steht jetzt alles so ein bisschen auf der Kippe, weil aufgrund natürlich Inflation und der Entwicklung der letzten Monate sich die ganzen Kosten so weit erhöht haben, dass man das nicht mehr so gut darstellen kann. Ich bin aber überzeugt davon, dass das einfach nur ein Luftholen ist und dass wir da in dem Bereich weitergehen werden. Denn dieser Wedgie-Bereich ist ein Wachstumsmarkt, wo man jedes Jahr eigentlich mit zweistelligen Prozentzahlen wächst. Und dass das Ganze auch weitergehen wird, auch wenn wir jetzt ein kurzes Luftholen haben.
Ja, Frank, jetzt muss ich dich ja tatsächlich schon unterbrechen, weil du eigentlich schon deine Antwort auf meine Abschlussfrage vorweggenommen hast. Wir haben eine Frage nämlich noch über Instagram bekommen. Die hat mich auch selber sehr interessiert, weil ich auch ein bisschen in dem Thema ja natürlich durch den Handel drinne stecke. Und die ist relativ einfach. Wohin geht die Reise von Lupine, Erbs und Ackerbohne und auch der Sojabohne in Zukunft, betrachtet auf Anbaufläche und Vermarktung? Frank, dann gerne, du hast ja schon angefangen. Vielleicht mal in zwei Sätzen, wo siehst du die Zukunft von unseren Leguminosen und warum?
Ich sehe die Zukunft schon positiv, dass wir einfach durch diese zusätzliche industrielle Verarbeitung gute Margen haben, die dann auch an den Landwirt weitergegeben werden. Es wird dann wahrscheinlich eher auch nochmal in den Bereich mit Vertragsanbau gehen. Es geht darum, dass man spezielle Sorten hat. Das sehen wir jetzt auch in Norddeutschland, wo es eine Anlage gibt, wo Ackerbohnen auch Richtung Mehlindustrie gehen, wo Bäckerkunden dann Ackerbohnenmehl mit haben, aber die dann spezielle Sorten haben wollen. Das wird die Zukunft sein. Da ist eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Man bindet sich natürlich auch noch eher an den Kontraktpartner, aber es ist nicht zum eigenen Nachteil. Dementsprechend sehe ich das positiv. Wir sind als Deutschland Nettoimporteur von Protein, hauptsächlich über Soja. Und je mehr wir bei uns selber produzieren können, umso besser geht es uns damit. Und wenn wir die dann über Erbsen und Ackerbohnen und Lupinen bereitstellen können und über die Sojabohne, dann ist es auf jeden Fall vorteilhaft.
Jochen, ich habe hier gerade ein Riesenplädoyer für die Leguminosen aus dem heimischen Markt gehört. Jetzt mal zu dir. Können wir das überhaupt anbauen? Bekommen wir überhaupt diese Mengen dann auch produziert bei uns auf dem Markt oder siehst du das eher kritisch?
Nee, also ich sehe die Zukunft da auch eher positiv. Ich hatte ja gesagt, es gibt viele pflanzenbauliche Gründe, die dafür sprechen. Viele Landwirte suchen neuere oder weitere Fruchtfolgeglieder, die sie mit einbauen können. Und da ist natürlich aus pflanzenbaulicher Sicht die Einstiegshürde bei Leguminosen relativ gering, weil man das in der Regel mit Standardtechnik, die auf den Betrieben ist, gehandelt kriegt. Wesentlicher Hebel ist natürlich, wie Frank gerade sagte, dass da in Richtung abnehmende oder verarbeitende Hand ordentlich Dynamik drin ist im Moment oder reinzukommen scheint. Das ist natürlich ein weiterer Pluspunkt. Also ob wir das alles auf heimischen Flächen produziert kriegen, das muss man mal sehen. Frank hatte ja gesagt, der Import, den wird es ja auch weiter geben, der steht uns zur Verfügung. Ich hatte eben mal gesagt, wir wollen nach Möglichkeit 7 Jahre Anbaupause haben bei Leguminosen. Allein dadurch, muss man sagen, ist eine Fläche ja eingeschränkt oder weniger zur Verfügung als, sage ich mal, beispielsweise im Getreide. Aber erstmal sehe ich da deutliches Potenzial, ja.
Das ist, glaube ich, ein etwas verhaltenerer Appell, aber ich nehme da sehr, sehr viel raus mit, denn ich sag mal, uns stehen im Weg ein kleiner Preisvorteil, den wir für die Leguminose vielleicht noch brauchen, um auch etwas näher dann wieder an unsere Hauptkulturen zu rücken. Und natürlich auch im Bereich Zucht, auch im Bereich Pflanzenschutz, ein, zwei neue Hebel, um dort zu sagen, dass wir den Anbau auch ausdehnen können. Meine Lieben, ich bedanke mich heute, dass ihr als Experten dabei wart. Wir haben alle Fragen soweit abgeantwortet. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick auch gegeben für alle, die aktuell draußen unterwegs sind. Leguminosen anbauen von Luzerne, wie gesagt, über Bohne, Soja, wie Ackerbohne und auch die Erbsen. Und freue mich daher, wenn ihr jetzt zugehört habt, liebe Fans da draußen, schreibt uns doch auch weitere Fragen zum Thema. Wir kommen auch gerne über unsere sozialen Medien auf euch zu, beantworten alles, was jetzt noch nicht beantwortet wurde. Und schaltet definitiv das nächste Mal auch wieder ein. In diesem Sinne von uns dreien ein schönes Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast@agravis.de.